NDR1 Welle Nord. Zur Sache.
Um 6:04 mit nur einer Meldung, gerade in den Nachrichten gehört. In Bad Mahlente, Ortsteil Neversfelde, werden die Anwohner wegen eines Feuerwehreinsatzes gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das war's schon, kommen Sie alle gut an Ihr Ziel. Heute Nacht bleibt es bei wenig bis gar keinen Wolken am Himmel, also auch trocken, logisch. Und wenn keine Wolken da sind, dann wird es auf der anderen Seite auch meist ziemlich kalt. Bis auf 0 Grad geht's runter in und um Mölln, in Listhoff-Sylt nachts 5 Grad. Und morgen wird's wieder richtig traumhaft. Die Sonne scheint und bei 8 bis 14 Grad kommen nochmal Frühlingsgefühle auf. Wer kann, sollte raus an die Luft, denn der Wettertrend, der sieht dann schon wieder eher nach echtem Februar aus. Dienstag wechselnd bewölkt mit Schauern bei 7 bis 10 Grad, dann auch wieder windig bis stürmisch. Mittwoch ebenfalls meistens grau mit etwas Regen, aber weiter vergleichsweise mild mit bis zu 10 Grad. Ach, das war doch echt ein kleiner Vorgeschmack auf den Frühling. Und morgen, gerade gehört, wird's ja noch mal so herrlich sonnig und mild. Da zieht's alle nach draußen. Und wer einen Garten hat, der weiß, es juckt schon so richtig in den Fingern. Der Garten ruft und das eine oder andere kann auch schon erledigt werden, selbst wenn's noch früh im Jahr ist. Ein guter Grund, unseren bewährten Gartenexperten einzuladen. Thomas Balster ist im Studio. Moin, Thomas.
Hallo, moin, Michaela.
Entspanntes Abwarten lautet dein Tipp mit Blick auf die Jahreszeit. Also schon mal vorweggeschickt, nicht zu voreilig sein. Ne?
Genau so ist es. Ein bisschen schneiden kann man, aber ansonsten gemacht.
Was denn zu tun ist, kümmern wir uns drum in den nächsten 2 Stunden. Es kann ja tatsächlich morgens noch böskalt sein. Freitagmorgen weiß ich, als meine Kinder mit dem Rad los sind zur Schule, habe ich sie nochmal zurückgepfiffen und gesagt, hier Handschuhe, weil es war wirklich noch Bodenfrost. Also nicht zu voreilig, aber es kann einiges schon erledigt werden. Ganz vorneweg, die Ziersträucher, die können mal einen ordentlichen Rückschnitt vertragen. Wie sie den profimäßig hinkriegen, an was jetzt noch so zu denken ist, damit Balkon und Garten perfekt aufgestellt sind für den echten Frühling, darüber sprechen wir heute Abend in Zur Sache. Ihre Fragen können Sie uns mailen an zursache@wellenord.de oder Sie rufen an. Unsere Hotline kostenlos ist die 08000 96 66 66. Ich bin Michaela Aßmann, wünsche einen schönen Sonntagabend. Thomas Balster ist heute Abend mein Gast im Studio in der Zur Sache Sendung. Und wenn Sie regelmäßig zuhören, dann wissen Sie, was das heißt. Heute geht es ums Thema Garten und Balkon. Die Sonne hat sich ja auch wirklich stark präsentiert in den letzten Tagen. Da kommt Freude und Frühlingsstimmung auf. Die ersten Knospen sind zu sehen an den Ziersträuchern. Ich habe schon ein bisschen geschnibbelt und meine Tulpen in der Vase damit aufgepeppt. Aber die Sträucher können jetzt auch einen richtigen, ordentlichen Schnitt vertragen. Thomas, was sind die typischen Vertreter an Ziersträuchern, denen Sie jetzt an den Kragen gehen sollte?
Eigentlich alle die am jungen Holz blühen, also was sie erst in diesem Jahr bilden werden. Dazu gehören beispielsweise die Rispenhortensie, der Sommerflieder, Buddleia oder auch die italienische Waldrebe und die Bartblume. Und die schneidet man so stark zurück, dass sie aus dem alten Holz heraus viel Neues bilden können. Je stärker der Schnitt ist, umso stärker ist der Austrieb. Und die brauchen das für eine üppige, starke Blüte. Auch wenn es jetzt im nächsten Mal ein bisschen Frost geben sollte, da stecken diese Gehölze locker weg. Übrigens, ganz wichtig, nicht dann schneiden, wenn man es gerade mal gehört hat, sondern kontinuierlich. Das ist wichtig. Mhm. Das heißt also, wenn man die Pflanzen schon gekauft hat, im Prinzip dran gewöhnen, weil nur das führt dann auch zu einer üppigen Blüte in den Folgejahren.
Also Motto ist, kann man so abkürzen, nicht zu zögerlich beim Zurückschneiden, bei den richtigen, aber eben nicht aus Übereifer die falschen mit zurückschneiden. Ich habe noch so, weil wir es ja öfter uns hier treffen, uns begegnen in der Sendung im Kopf, die zum Beispiel Forsythien, das sind die, da sollte man die Finger weglassen, weil sonst hat man keine gelben Blüten.
So ist es. Also all das, was sozusagen am alten Holz blüht, am mehrjährigen Holz, am zweijährigen Holz und noch älter, Forsythie, Weigelie, Pfeifenstrauch zum Beispiel, die schneidet man nach der Blüte zurück und dann hat man ja auch immer noch Zeit. Ich habe ja sonst immer gesagt, hartes Herz und scharfe Schere, den Schnack kennt jeder, ist aber wichtig und zur Not ist es wichtig, lieber zu stark zu schneiden als zu wenig. Von daher macht es durchaus Sinn, sich vorher ein bisschen Mut anzutrinken, Gläschen Tee oder Glühwein. Das kann man ja jetzt eigentlich auch hinkriegen.
Ulrike Weber aus Stockelsdorf hat uns gemailt an zursache@wellenord.de. Sie schreibt, hallo Herr Balster, wir haben neu gebaut und würden im Vorgarten gerne einen schönen Blütenstrauch unterbringen, der früh blüht und unempfindlich ist. Haben Sie einen Tipp auch für die Unterpflanzung?
Also, was ja jeder kennt, das ist die gute alte Zaubernuss, die jetzt so schön draußen blüht. Dafür braucht man durchaus ein bisschen Platz, weil sie genauso hoch und breit wird. Schön ist zum Beispiel der Winterduftschneeball, Viburnum fragrans zum Beispiel, Botnatense down heißt er auch. Und der hat einen straffen, aufrechten Wuchs, blüht manchmal schon ab November, Dezember bis in Februar, März hinein, ist schnittverträglich und wunderschön anzusehen und duftet auch noch traumhaft.
Ich wollte gerade sagen, Jasmin, das ist toll. So der Name Held.
Was ja, er, oh. Genau, aber nicht mit dem klassischen gelbblühenden Winterjasmin zu verwechseln, den man jetzt auch pflanzen kann. All das wäre unempfindlich, robust und echt schick. Und als Unterpflanzung kann man zum Beispiel Duft-Lenzrosen nehmen, normale Lenzrosen oder auch die klassischen Helleborus. Die sehen wunderschön aus. Dann gibt's auch noch kleine Zwiebelblümchen, die man in den Boden pflanzen kann. Zwiebeliris zum Beispiel sind schick. Und dann einfach auch viele Stauden nach Möglichkeit, die nicht zu hoch werden, im Frühjahr oder Sommer blühen. Storchschnabel wird mir zum Beispiel einfallen, der ist schick. Und das sieht auch schick aus. Oder auch kleine Herbstastern, Frühlingsastern, sowas in der Art, dass man auch im jahreszeitlichen Verlauf immer was Blühendes hat, ein paar schöne Ziergräser dazwischen. Und dann hat man ein schönes Beet mit dem ganzen Aspekt, dass man immer was Blühendes hat.
Also Frau Weber hat jetzt jedenfalls was zu tun. Und sie fragt auch noch, wo gibt's Musterpflanzungen und Anregungen für den Hobbygärtner?
Ach, da gibt's eine ganze Menge. Ich denke ans Arboretum, den Baumpark in Ellerhoop-Tiensen, wo man sich immer Anregungen holen kann, auch was die Winterblühe anbetrifft. Mhm. Ansonsten auch im Rahmen der Aktion Offener Garten. Das kommt zwar erst im Juni wieder offiziell, diese Aktion, aber es gibt viele Menschen mit ihren tollen Gärten, die sie dann öffnen, wo man sich was anschauen kann. Ansonsten viele Gärtnereien haben kleine Themengärten, wo man sich was angucken kann. Einzelhandelsgärtnereien, Baumschulbetriebe, Staudengärtnereien. Und da würde ich einfach auch mal beim Bund Deutscher Baumschulen nachfragen, Schleswig-Holstein auf der Homepage gucken und beim Bund der Staudengärtner. Auch die können einem diesbezüglich weiterhelfen.
Dann noch eine Frage von Ingrid Wiese. Sie hat uns gemailt und sagt, ich habe ein paar sehr schöne Buchsbaumkugeln im Garten, die jetzt schon viele Triebe haben und daher unförmig sind. Kann man jetzt schon ein bisschen daran rumschnibbeln?
Könnte man aber ein bisschen schnibbeln, ist blöd. So eine Pflanze, das ist ja wie beim Friseur, ein bisschen ist Quatsch oftmals. Also lieber noch ein bisschen warten. Und dann auch verstärkt beherzt zurückschneiden. Ab dem nächsten Monat ist es immer noch dicke früh genug. Und auch während der Saison, je stärker der Schnitt ist, umso besser ist dann der Austrieb. Und der Buxus verträgt im Prinzip alles. Er ist schnittverträglich, kalktolerant. Und da könnte man auch durchaus dann rangehen, wenn der Winter wirklich zu Ende ist. Ich würde noch ein bisschen warten.
Aber zu warm, meine ich, habe ich mal gehört, soll es auch nicht sein, weil wenn man das bei Sonnenschein macht, dann werden die braun an den Schnittstellen,
richtig,
oder?
Richtig, genau so ist es. Aber das kann man ja dann immer noch im März, April,
stimmt,
machen.
So, da ist
und
es noch nicht so heiß.
Im Mai. Eigentlich immer, nur dann nicht, wenn es zu heiß ist, genau. Und dann ist es kein Thema beim Buxus.
Wunderbar. Was für Trends gibt's in diesem Jahr? Thomas Balzer hat sich auf der internationalen Pflanzenmesse in Essen vor kurzem darüber informiert. Sprechen wir gleich drüber. Und wenn Sie auch eine Frage haben zum Thema Garten oder Pflanzen allgemein, immer her damit. Mailen Sie es an zursache@wellenord.de. Dann landet es direkt hier bei uns auf dem Bildschirm im Studio. Oder Sie können uns auch Ihre Frage aufs Band sprechen. Die Hotline ist die 08000 96 66 66. Sie hören zur Sache am Sonntagabend auf NDR 1 Welle Nord. Heute rund um den Garten im Winter, Vorfrühling und um Neues aus der Welt der Pflanzen. Bei Pflanzen ist es nämlich eigentlich auch nicht so viel anders als bei Mode oder Smartphones. Jedes Jahr gibt's was Neues. Was die Trends für dieses Jahr sind, was schwer angesagt ist oder unbedingt auf Ihren Balkon gehört, das hat sich unser Gartenexperte Thomas Balzer auf der internationalen Pflanzenmesse angeguckt. Was hat dich da am meisten beeindruckt, Thomas?
So im Bereich der ich sag mal, pflegeleichten kleinen Gärten, der Trend zu bienenfreundlichen Pflanzen, zu Duftpflanzen. Mhm. Die sind schwer angesagt. Also beispielsweise Duftnesseln, Steinkraut, echte Arnika, Sterndolden, Bergminzen, Scheinkamillen, da gibt's viele neue Sorten, die toll sind. Currykraut, Taglilie, Nachtviole, die sind wunderbar und auch für kleine Gärten gut geeignet. Kräuter von der Fensterbank, Ziergräser sind auch schwer angesagt, kleine Petunien, schicke neue Farben, Wunder für jeden Geschmack, die auch sehr robust und wenig anfällig sind für Krankheiten und Schädlinge. Und der Trend geht immer mehr zum Cocooning, zum eigenen Garten, sich's gemütlich machen im eigenen Garten mit allem, was dazugehört. Das sind so die Trends, die man ansprechen kann. Und es geht weiter mit den bienenfreundlichen Gärten. Die Leute merken einfach, dass sie Lust haben auf duftende, schöne Gärten Und noch das was hat mich Gutes am meisten tun. Fasziniert,
ja.
Genau.
Ja, da in die Richtung geht auch die Frage von Mike Vollertzen aus Hamburg. Er hat uns gemailt und sagte, neulich gab es einen Beitrag über Bienenpflanzen bei Ihnen. In meinem Garten möchte ich spätblühende Gehölze für Insekten pflanzen. Gibt es noch welche, außerdem Schmetterlingsflieder? Wahrscheinlich hat Herr Vollertzen jetzt so schnell gar nicht mitschreiben können, wie du eben schon alle genannt hast. Was würdest du ihm ans Herz legen?
Also es gibt eine ganze Menge. Das Problem ist ja, dass nach der Lindenblüte wenig kommt. Und so im Bereich August, September gibt es noch eine Menge, wie zum Beispiel offen blühende Rosen, also nicht die gefüllten, mit denen die Insekten wenig anfangen könnten. Die sogenannte Bartblume, Mönchspfeffer gehört dazu, Heptacodium, sieben Söhne des Himmelstrauches, so heißt der.
Allein deshalb müsste man den schon kaufen.
Genau, oder das andere Teil heißt Teufelskrückstock, die Aralie, auch diese Bieneninsekten, total klasse geeignet. Was oft verschmäht wird, eben angesprochen, glaube ich, schon mal kurz Efeu, auch das ist eine späte Blüte, die wichtig ist. Dann natürlich die Mandelweiden, kennt keiner, ist wie die frühblühende Weide, nur spätblühend. Und bei den Stauden gehören zum Beispiel dazu die Purpursonnenhüte, die Herbstastern, die Glockenblumen, die Minzen, Indianernessel auf jeden Fall noch und die Gelenkblume. Die würden mir jetzt einfallen. Das wäre doch schon eigentlich eine ganze Menge. Gibt es bei der Baumschule seines Vertrauens und beim auf jeden Fall Staudengärtner auch.
Ich glaube, jetzt hat Herr Vollertzen eher ein Platzproblem als ein oder ein Entscheidungsproblem. Okay, dann haben uns eine Mail erreicht von Karl Meyer Jensen aus Lauenburg. Er schreibt, er ist in eine Wohnung mit Balkon gezogen und würde gern einen kleinen Apfelbaum aus seinem alten Garten mitnehmen. Der heißt Rondo und schmeckt prima. Und er hatte ihn erst im Herbst ins Beet gepflanzt. Klappt das mit dem Rondo auf dem Balkon? Und wenn ja, wie?
Jo, also wenn er noch nicht zu lange im Garten steht und jetzt ausgegraben wird, klappt das sehr wohl. Dann hat er noch nicht so eingewurzelt, rausnehmen, in ein Pflanzgefäß stellen, was doppelt so groß ist wie der Ballen. Rondo ist ein Säulenapfel, der so rot ist, relativ gut schmeckt und den man dann auch sehr wohl auf dem Dach, hätte ich bald gesagt, auf der Dachterrasse oder auch auf dem Balkon kultivieren kann. Gutes Pflanzsubstrat verwenden, Hornspäne einstreuen als organischen Langzeitdünger. Und dann ist es eigentlich überhaupt keine Schwierigkeit.
Und wann sollte er den ausbuddeln?
Ruhig jetzt, es ist frostfrei, Äpfel können mehr ab, als man denkt. Ruhig ran, reintopfen, fertig ist die Geschichte.
Klingt immer so einfach bei dir.
Ist es auch.
Wir kriegen eine noch unter, glaube ich. Uwe Klaassen aus Lürschau schreibt, das frühblühende Unkraut, weiße Hungerblume, breitet sich in den Beeten wie ein Teppich aus. Womit kann ich es bekämpfen? Was muss ich zur Bodenverbesserung nehmen?
Heißt ja nicht umsonst Hungerblümchen. Es fühlt sich einfach da wohl, wo es wenig zu holen gibt. Sandige Untergründe, nährstoffarme Böden. Wenn man gut düngt, zum Beispiel organisch mit Hornspänen, und wenn man Staudenbeet verwendet, beispielsweise mit Stauden, die noch durchsetzungskräftiger sind als dieses Hungerblümchen, dann kriegt man das in den Griff. Es gibt übrigens aber auch ganz tolle Fliese, die man auslegen kann. Bei Wurzelunkräutern hilft es nicht sehr viel, aber wenn man damit frühzeitig beim Hungerblümchen anfängt, dann hilft es sehr wohl eine ganze Menge. Mutterboden darüber, bodendeckende Pflanzen, Hornspäne in den Boden einarbeiten, dann verschwindet dieses Unkrautproblem von ganz alleine. Abraten würde ich von irgendwelchen chemischen Mitteln, bringt doch nicht viel und die Begleitpflanzen werden ja auch davon betroffen sein.
Okay, dann toi, toi, toi.
Viel Glück.
Der Garten ist unser Thema heute Abend in zur Sache. Gerne auch mit Ihren Fragen mailen Sie uns am besten direkt ins Studio, ganz unkompliziert an zursache@wellenord.de. Na, das ist wohl der Rückreiseverkehr jetzt nach dem schönen Wetter heute. A1, Fehmarn Richtung Lübeck zwischen Rathekau und dem Kreuz Lübeck. Streckenweise stockender Verkehr. A226, Travemünde Richtung Bad Schwartau zwischen Lübeck-Siems und dem Dreieck Bad Schwartau 2 Kilometer stockend. Und nach wie vor gilt in Bad Mallente im Ortsteil Neversfelde werden die Anwohner wegen eines Feuerwehreinsatzes gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. 14 Grad und Sonne von früh bis spät, so herrlich wie heute, kann es doch gerne weitergehen. Zumindest morgen tut es das auch noch, da gibt die Sonne nochmal alles und schafft es, im Februar wohlgemerkt, immerhin bis auf stolze 14 Grad, das so im Raum Rheinbeek auf Sylt immerhin noch bis zu 8 Grad. Das war's dann aber auch erstmal mit dem unverhofften Vorfrühling. Der Wettertrend sieht nicht mehr ganz so toll aus. Dienstag und Mittwoch kriegen wir noch 7 bis 10 Grad, aber der Wind frischt auf und die Sonne macht sich dann auch eher rar, aus den dicken Wolken fallen zwischendrin auch mal Schauer. Ab in den Garten, unser Thema heute in zur Sache mit Ihren Fragen rund ums Thema Sträucher, Blumen, Beete und mehr. Ziersträucher zurückschneiden, dafür ist so ein milder Wintertag genau richtig, haben wir schon drüber gesprochen. Denn heute geht's hier in zur Sache ums Thema Garten im Winter. Was ist noch zu tun im Moment? Was kann schon mal vorbereitet oder bestellt werden, damit es dann, wenn es milder wird, so richtig losgehen kann draußen? Wir beantworten auch Ihre Fragen rund um Garten und Balkon. Klappt natürlich nur, wenn Sie uns die Fragen mailen an zur Sache @wellenord.de. Anrufen geht auch 08000 96 66 66. Das ist unsere kostenlose Hotline. Und da kommt gerade noch ein aktueller Verkehrshinweis rein. Vorsicht bitte auf der A7 Hamburg Richtung Flensburg. Zwischen dem Dreieck Nordwest und Schnelsen steht ein defektes Fahrzeug. Da bitte ganz besondere Vorsicht. Ich bin Michael Aßmann und freue mich mit unserem Experten Thomas Balster, wenn Sie hier auch mit Ihren Fragen mitmischen. Hier ist zur Sache auf NDR1 Welle Nord am Sonntagabend, heute mit Fragen und Tipps zum Garten in der Übergangszeit zum Frühling. Frage an den Gartenexperten im Studio, an Thomas Balster. Thomas, jetzt ist eine gute Zeit zum Hecke pflanzen. Mhm. Für alle, die vielleicht gerade gebaut haben oder die im Garten auch optisch irgendwas einfach nur verändern wollen. Je nachdem, was man erreichen will, gibt es auch unterschiedlich gut geeignete Gehölze. Wir haben so ein Neubaugebiet gegenüber, da sind Thuja und Kirschlorbeer der Renner, die gibt es ja auch schon ewig und wird es immer geben, habe ich das Gefühl, aber es gibt noch viel mehr.
Stimmt, also gerade bei den Thujen und bei den Eiben, da kann man sagen, dass ja immer noch Platz auf dem letzten Gartenbeet, so auf dem Friedhof. Und ansonsten gibt es eigentlich auch noch viel schönere und andere Heckengehölze, die geeignet sind. Abhängig von der Höhe natürlich, die man erreichen möchte. Wenn man nur so eine niedrige Hecke möchte, bis zu einem Meter Höhe, dann könnte man zum Beispiel den Spierstrauch nehmen oder auch den Fingerstrauch oder Hypericum patulum nennt sich das Johanniskraut, das höhere. Für Hecken ohne Blütenschmuck kann man dann unter anderem Buchsbaum, eben ja schon mal gehört, verwenden, die Berberitze oder die Stechpalme. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Wobei Buchsbaum ist meine Erfahrung, das dauert schon.
Ne? Ja, also und das ist natürlich auch nicht mehr so der Burner. Da gibt es auch schönere Sachen, zumal die sehr empfindlich geworden sind. Und jetzt auch der Zünsler im Norden angekommen ist.
Der Zünsler?
Vieh, was dann eben der Buchsbaumzünsler die Blätter unter anderem auffrisst. Und den Blattfall gibt es auch. Und darum würde ich sagen, wenn man zum Beispiel so einen Sichtschutz braucht, einen höheren Garten hat, dann kann man auch hochwachsende Gehölze verwenden. Feldauern gehört dazu, Acer campestre, Liguster allseits bekannt, Ligustrum vulgare, den gewöhnlichen, die Hainbuche, Carpinus betulus und natürlich auch die Rotbuche, Fagus sylvatica beispielsweise, die kommen in Frage.
Darf ich bei der Rotbuche gleich mal einhaken, weil da hat uns eine Mail erreicht von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Yolanda Kluneiko aus Flensburg und sie schreibt, ich habe eine Hecke aus Rotbuche, die schon sehr groß geworden ist. Sie ist über 40 Jahre alt. Mhm. Bis wann kann ich sie jetzt verjüngen, das heißt in Breite und Höhe schneiden?
Also radikale Rückschnittsmaßnahmen sind möglich noch bis Ende des Monats aus Naturschutzgründen. Und da ist es durchaus möglich, insgesamt bis zu 3/4 mindestens von Höhe und Breite zurückzunehmen. Die Rotbuche ist sehr regenerationsfreudig, treibt garantiert aus dem alten Holz wieder durch. Und das ist eben anders als zum Beispiel bei Thujen, bei Lebensbäumen der Fall. Da sind Laubgehölze wesentlich fitter davor und die kommen dann sozusagen wieder richtig gut in die Hufe. Aber bitte, bitte dann rechtzeitig in die Hufe kommen bis Ende des Monats.
Also jetzt ran an die Hecke.
So ist das.
Karin Johansen aus Neustadt hat uns gemailt an zur Sache @wellenord.de, schreibt, hallo Herr Balster, wir möchten einen längeren Metallzaun mit blühenden und unempfindlichen Kletterpflanzen begrünen. Efeu mögen wir nicht. Welche Alternativen gibt es?
Eine ganze Menge. Also abhängig davon, ob man Sommer- oder Wintergrün auch haben möchte. Also wenn man zum Beispiel richtig schicke Pflanzen haben möchte, die auch fast überall gedeihen, dann würde ich zur Akebi raten, zur Pfeifenwinde auch, zur Trompetenwinde, zum Baumwürger.
Baumwürger.
Hört sich gewaltig an, ist aber ganz unempfindlich. Und natürlich zum Geißblatt, Lunicera. Es gibt auch ein immergrünes Geißblatt oder einige davon. Eins davon ist das Lunicera Henry-Gewächs, so heißt es wie der Vorname Henry. Wenn man das ganz Schönes, auch Blühendes möchte, was Sommergrünes, käme die Kletterhortensie in Frage und natürlich auch die Wisterie, der Blauregen. Und wenn man wirklich was Unkrautartiges haben möchte, aber Platz genug hat, warum nicht den Hopfen nehmen? Hopfen gibt's auch in Gelb. gelbfarbigen Blättern. Das ist total schick und kann man nachher sogar mit dem Bierbrauen anfangen, auch nicht schlecht. Aber Vorsicht, nachher nicht beschweren, wenn man sagt, Mensch, das Zeug wird mir jetzt zu viel und wuchert zu doll. Hopfen ist schon fast unkrautartig vom Wuchs.
Das sind kaum noch in den Griff zu kriegen. Okay.
Genau so ist es. Aber das wäre so eine schöne Auswahl, die in Frage käme. Und die sind alle schnittverträglich und robust, überhaupt kein Problem. Und bei manchen sollte man nur darauf achten, dass man nicht zu eng pflanzt. Gerade bei den Lunizeren, bei den Gewächsen, die wirklich Platz brauchen, Geißblattgewächsen. Und auch bei der Pfeifenwinde, so 3-4 Meter insgesamt nach ein paar Jahren, sind überhaupt kein Problem. Dementsprechend den Abstand wählen. Mhm. Und darauf achten, Pflanzen sind wie Menschen. Manche sind etwas dominanter, andere sind filigraner, kleiner und feiner, brauchen ein bisschen mehr Schutz. Und da sollte man nicht zu viel Dominante mit zu vielen kleinen, zarten Pflanzen kombinieren. Da ein bisschen drauf achten und dann kriegt man so einen Zaun sehr gut begrünt.
Okay, also dann wünschen wir da auch viel Erfolg, Frau Johansson, beim Begrünen des langen Metallzauns. Ja, haben Sie auch einen grünen Problemfall zu Hause oder planen Sie vielleicht selbst mal Gemüse anzubauen? Liegt ja auch voll im Trend, wissen aber nicht so richtig, wie Sie das anfangen sollen. Was immer Sie in Sachen Garten auf dem Herzen haben, her mit der Frage. Dann kommt die Antwort direkt von Thomas Balster. Am besten mailen Sie uns an zursache@wellenord.de. Der Garten ist unser Thema heute in zur Sache. Im Studio ist unser Gartenexperte Thomas Balster und an den richtet sich auch die Frage von Edeltraut Brüning. Sie hat unsere Hotline angerufen, die 08000 96 66 66.
Ich habe ein Heidelbeerstämmchen seit 3 Jahren. Das hat letztes Jahr auch schon ein bisschen getragen. Ich habe es jetzt das erste Mal beschnitten. War das richtig? Und was kann ich machen, damit es also richtig schön voll buschig wird in der Krone? An die Füße habe ich ihm Eichenlaub und so gegeben und decke es dann zu mit Rindenmulch. Ist das okay?
Jo, das hört sich schon mal gar nicht so schlecht an. Also wichtig ist, die Pflanzen natürlich auch gut zu füttern. Das mit dem Eichenlaub, Waldboden und sowas ist schon ganz in Ordnung. Rinnenmulch muss nicht unbedingt sein. Aber was ganz wichtig ist, so ein sauer wirkender Dünger, beispielsweise sowas wie ein organisch-mineralischer Rhododendron-Dünger. Der setzt die Nährstoffe so frei, wie die Pflanze das braucht. Nicht jetzt düngen, sondern wirklich erst, wenn die Pflanze es aufnehmen kann und die Bodentemperaturen gleichmäßig bei über 12, am besten 15 Grad Celsius liegen. Ab März, April reicht das vollkommen. Mhm. Ansonsten darf man nicht vergessen, das ist ja sozusagen noch eine Babypflanze. Und die müssen ja auch erstmal ein bisschen erzogen werden, solche Babypflanzen, die kleinen Pflanzen. Wenn die Krone üppiger werden soll, kann man sie durchaus zurückschneiden. Heidelbeeren werden ja so zurückgeschnitten, dass man immer kontinuierlich verjüngt, normalerweise. Immer mal ein paar Triebe rausschneiden, das ist schon angesagt. Und um die Krone buschig zu bekommen, sollte man immer so Triebteile zwischendurch rausnehmen. Das fördert die Verzweigung. Okay. Ganz wichtig. Und dann kriegt man das sicherlich gut in die Wuchsrichtung, wie man das gerne möchte. Viel mehr muss man jetzt gar nicht beachten. Alles richtig gemacht und dann viel Erfolg in diesem Jahr mit der Ernte.
Das war schon mal ein großes Lob.
Und eins ganz vergessen, natürlich vor Vogelfraß und Nachbarn schützen. Das geht mit dem Netz am besten. Nachbarn natürlich nicht, aber Vögel kriegt man damit in den Griff.
Dann kommen wir mal ins Warme, ins Wohnzimmer sozusagen. Da hat ein Kollege von mir gesagt, ich muss unbedingt für ihn erfragen, was er tun soll, um seinen Bonsai durch den Winter zu bekommen. Er hat jetzt inzwischen den 3. Versuch am Start. Sie sind immer eingegangen über den Winter. Diesmal hat er ihn ans Fenster geholt. Er hat ihn regelmäßig gegossen. Trotzdem werden die Blätter gelb.
Mhm. Naja, die machen ja im Prinzip über den großen Gehölzen auch so eine Wachstumsperiode durch. Und die brauchen im Sommer oftmals nicht zu hohe Temperaturen, sondern auch so eine trockene, kühle Phase. Und die kriegt man im Wohnzimmer in der Regel nicht hin, auch wenn es da hell ist. Also wenn es geht, einen schönen Wintergarten bevorzugen. Ein Kaltgewächshaus, sowas in der Art, das wäre optimal und nicht am warmen Fenster über der Heizung stehen lassen. Das wäre das Schlimmste, was man machen kann.
Ich befürchte, er muss anbauen. Stichwort genau. Kübelpflanzen, also die, die drinnen überwintern, weil sie frostempfindlich sind im Keller, in dem schon genannten Wintergarten. Brauchen die jetzt langsam schon wieder Beachtung oder noch in Ruhe lassen?
Auf jeden Fall. Nee, Beachtung haben sie auf jeden Fall verdient. Es gibt ja auch Menschen, die beschäftigen sich mit ihren Pflanzen mehr als mit ihrem Partner und sprechen damit viel mehr. Also man sollte Pflanzen auf Krankheiten und Schädlingsbefall kontrollieren. Jetzt schon. Und wenn die noch in den Anfängen stecken, dann kann man die ohne größere Schäden abstreifen. Also die Triebe, die zum Beispiel Blattläuse haben, beziehungsweise herausschneiden. Das geht sehr wohl. Der Rückschnittzeitpunkt ist auch günstig, kranke, trockene Zweige rausschneiden. Beispielsweise, wenn man eine Engelstrompete hat, ein Oleander, sowas in der Art. Oder so ein Heliotropum-Stämmchen, überhaupt kein Problem. Und alle paar Jahre sollten die Gewächse auch umgetopft werden. Also wir stehen ja auch nicht immer in den gleichen Schuhen in der Gegend rum. Und dann braucht man frisches Kübelpflanzensubstrat vom Gärtner mit einem strukturstabilisierten, so nennt sich das echt, Stoffanteil von Lava, Bims oder Ton, dass es nicht vernässt. Das ist ganz wichtig. Und dann schneidet man bei der Gelegenheit auch die alten und kranken Wurzeln ab. Und wenn man so verfährt, die Pflanzen langsam dann schon wieder an helle Bedingungen gewöhnt, kann nichts mehr passieren. Und dann treiben die auch gut durch, schädlingsfrei, dann auch zum Frühjahr und sehen dann aus wie neu und blühen fantastisch.
Wir haben noch ganz viele Gartenfragen, die schon eingetrudelt sind, an unsere Mailadresse zur Sache@wellenord.de. In der zweiten Stunde legen wir nochmal richtig los und versuchen, die alle abzuarbeiten. Sie können aber gerne auch noch weiter mailen. Wir tun, was wir können, um alle Fragen zu beantworten. 7:04 und da ist noch ganz schön was los auf der A1 Fehmarn Richtung Hamburg. 5 Kilometer stockender Verkehr zwischen Lübeck Zentrum und Rheinfeld und nach wie vor die Meldung für Bad Mahlente, Ortsteil Neversfelde. Hier werden die Anwohner wegen eines Feuerwehreinsatzes gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mehr geht ja kaum beim Wetter als heute. 14 Grad und Sonne pur mitten im Februar, aber weil es so schön war, gibt es morgen dasselbe tatsächlich nochmal. Wir starten mit Sonne und bis zu 14 Grad auch in die neue Woche. Mein Tipp, nehmen Sie davon so viel mit, wie es geht, denn ab Dienstag kommt dann der graue Februar zurück. Wir kriegen dann zwar immer noch so 7 bis 10 Grad, aber die Sonne versteckt sich Dienstag und Mittwoch meistens wieder hinter grauen Wolken und es kann dann auch Schauer geben oder auch mal richtig regnen. Ja, es wird langsam, die Tage werden wieder heller und werden auch länger. Und wenn die Sonne dann so viel Gas gibt wie heute und morgen, dann macht das doch schon richtig Lust auf Frühling. Die Zeit des Nichtstuns im Garten ist damit vorbei. Es heißt hoch vom Sofa und raus an die Luft. Die Gehölze, Rasen und Co. wollen mal wieder wahrgenommen werden. Wir beantworten heute Abend in zur Sache Ihre Fragen zum Thema Garten und geben auch Tipps, was alles so anliegt. Eine Stunde lang haben wir dazu noch Zeit. Thomas Balster ist der Experte mit dem grünen Daumen bei mir im Studio. Ich bin Michaela Aßmann, wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Johannes Oerding, Kreise auf NDR1 Welle Nord. Sie hören zur Sache am Sonntagabend. Und an was für einem Abend nach einem traumhaften Tag. Das riecht doch wirklich schon so ein bisschen nach echtem Frühling. In der Sonne war es ein Traum in den letzten Tagen. Da hat manch einer schon den Garten inspiziert. Ich gehöre auch dazu. Ich finde es einfach zu schön, so rumzuspazieren und dann zu sehen, wo die ersten Triebe schon so rausgucken. Und es lohnt sich in der Tat auch schon mal zum Spaten zu greifen, wenn Sie Sträucher im Garten selber vermehren möchten. Thomas Balster ist im Studio vom Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer, unser Haus- und Hof-Gartenexperte. Ja, wie das mit dem Vermehren gelingen kann, das möchte auch Jan-Peter Möller wissen. Aus Geesthacht kommt er, hat uns gemailt an zursache@wellenord.de. Er schreibt, ich möchte meine gut eingewachsenen Ziergehölze, und zwar Kartoffelrose, Ranunkelstrauch, Sanddorn, Schneeball und Hartriegel selber vermehren. Sie sind üppig gewachsen. Wie mache ich das? Habe mal gelesen, dass es mit Stecklingen geht. 3 Fragezeichen.
Genau, also Stecklinge gehen bei vielen Gehölzen, Steckholz aber auch. Steckling ist krautig, Steckholz ist verholzt, wird im Winterhalbjahr geschnitten. Ungefähr fingerlang vom Mittelteil von Pflanzen wird dann in einem Bewurzelungssubstrat gesteckt und wächst, beziehungsweise direkt ins Freiland. Und was noch einfacher geht, das ist die Vermehrung durch sogenannte Ausläufer. Mhm. Also man nimmt dann die Rosenschere oder den Spaten, das gilt für Ziersträucher, wie eben angesprochen, für bestimmte roten Kartoffel, Rosen, Kartoffel, Apfelrose, das gilt für Sanddorn und den Spierstrauch. Und auch für die Himbeere, Rubus ideus. Und die bilden sogenannte bewurzelte Ausläufer. Die sticht man einfach ab. Es sind wie so kleine Teile, die aber schon eigene Wurzel haben. Mhm. Und die pflanzt man am neuen Standort wieder ein, fertig. Also unkomplizierter geht's nicht. Und dann gibt's aber noch jene Pflanzen, Hartriegel, die der Herr gerade erwähnt hat, und Schneeball, den wilden Wein zum Beispiel auch, und Zierjohannisbeeren. Aber auch Cotoneaster und die kann man durch sogenannte Absenker vermehren. Und das ist ganz simpel, man biegt einen wüchsigen Zweig runter zur Erde Und wo der quasi mit der Mitte den Boden berührt, gräbt man ein kleines Pflanzloch. Mhm. Fixiert den Zweig mit einem Stein oder einem Haken, ein Stück Draht. Und der Senker, der Absenker, bildet an der Stelle im Pflanzloch Wurzeln. Und im Herbst kann man das Ganze abtrennen und dann hat man eine neue Pflanze. Ach, funktioniert wunderbar.
Klingt immer so unkompliziert.
Genau, ist es auch. Das geht nicht bei allen Pflanzen. Aber ich sag mal, Ausläufer und Absenker, wie eben beschrieben, das funktioniert prima. Und auch Steckholz, was im Winter geschnitten wird. Nur so geht es noch fixer. Und darum sollte man das einfach probieren. Und selber vermehren, also Pflanzen vermehren, macht tierisch viel Spaß. Und darum einfach mal ausprobieren.
Okay, Herr Klett aus Flensburg hat unsere Hotline angerufen und uns seine Frage aufs Band gesprochen.
Wir haben eine Natur. Hecke quasi, eine hüfthohe Eichenreihe im Garten. Und ich weiß nicht, ob ich die Eichen wegnehmen muss oder ob ich sie als Hecke schneiden kann, so wie eine Buchenhecke. Herr Balzer hat eben gesagt, dass man 2/3 wegnehmen kann bei einer Buche. Kann ich das bei einer Eiche auch machen?
Ja, das klang ja jetzt gerade nach so einer sogenannten Knickeiche. Wenn die erst hüfthoch sind, sind das ja unproblematische Pflanzen, die man sehr stark zurückschneiden kann. Aber die gehen dann richtig doll in die Breite, wenn man sie schneidet. Je mehr man schneidet, umso breiter und wüchsiger wird die Pflanze. Und wenn man so verfährt, keine Schwierigkeit. Nur bitte dran denken, unter Berücksichtigung des sogenannten Knickerlasses, dass man daran denkt, schneiden, radikale Schnittmaßnahmen durchführt, auch bis Ende des Monats. Aber ansonsten ist das bei diesen sogenannten Knickeichen überhaupt kein Problem.
Britta Kalkbrenner aus Rondeshagen hat uns gemailt und schreibt, wir haben einen Wall bzw. Knick neu aufgesetzt und möchten die Brombeere, die immer wieder durchkommt, zurückdrängen. Was können wir an heimischem Gehölz verwenden?
Also Brombeeren sind ja schon die Pest, die man dann mit der Cholera bekämpfen sollte. Das ist echt schwer. Man kann die Brombeeren natürlich immer wieder rausschneiden. Irgendwann wächst sie sich tot. Immer dran denken, ansonsten kriegt man das schwer in den Griff. Man kann es probieren mit Feldahorn, mit Weide, mit Sommerflieder, mit bestimmten Strauchrosen, die man da sozusagen umpflanzt, die noch stärker wüchsig sind als die Brombeere. Und bei den nachblühenden Strauchrosen gibt es so einige Sorten, die sehr wüchsig sind. Westerland zum Beispiel, Weg der Sinne, Summer of Love, das sind so Sorten, die man da nehmen könnte. Und ein Tipp hätte ich noch, was man vielleicht ausprobieren könnte. Es gibt eine sogenannte immer blühende Mandelweide. Eben schon angesprochen, Salix Triandra Semper Florens nennt die sich.
Kann ich es nochmal hören?
Die ist Triandra Semper Florens und das ist ein Geheimtipp auch in der Imkerszene, weil die wenig erforscht ist bislang. Eine frühe Blüte hat wie alle Weiden aber ein langes Blütenfenster. Damit tut man den Insekten noch was Gutes. Und die Weiden sind so stark wüchsig mit ein bisschen Glück, dass sie sogar noch die Brombeere im Wuchs unterdrücken, die ja zudem auch noch rausgeschnitten werden müsste. Das wäre mein Tipp, einfach mal ausprobieren und berichten, ob es funktioniert hat.
Also an der Brombeere muss man dranbleiben, höre ich schon so raus.
So ist das, das auf jeden Fall.
Und vielleicht schon mal an der Stelle für alle, die jetzt irgendwie mit dem Mitschreiben gar nicht hinterherkommen, schon gar nicht bei den ganzen lateinischen Namen. Ab morgen gibt es die Sendung auch als Podcast zum Nachhören auf ndr.de/sa. Da können Sie dann in Ruhe nochmal zumindest an der Stelle nachhören, wo Ihre Frage aufgetaucht ist oder was Sie am meisten interessiert. So, dann aber noch, wir müssen jetzt noch mal 2, 3 Fragen abhaken, weil wir so viel haben, dass wir sonst nicht fertig werden heute Abend. Elfriede Fiebelkorn aus Husum hat geschrieben, bei ihr geht es um einen Rhododendron, der viel zu groß geworden ist. Die Frage ist, kann ich ihn stark schneiden? Und Thomas, bevor du da gleich antwortest, noch mal Rhododendron, darum geht es auch bei Corinna Bleute. Sie schreibt, wir müssen leider eine 2 Meter hohe Hainbuchenhecke und einen 3 Meter hohen Rhododendron umsetzen. Macht es Sinn, diese zu verpflanzen oder sollte man besser neu anlegen?
Ja, es macht Sinn. Also Rhododendron wurzeln gut ein, man kriegt sie aber auch mit großem Ballen aus dem Pflanzloch heraus. Das ist kein Problem. Wichtig ist, der Rhododendron sollte noch gut und wüchsig sein. Sonst lohnt es sich wirklich nicht und dann sollte man ihn auch stark zurückschneiden. Das kann jetzt passieren, aber auch im März und auch bis zum April hin, bis zu 2/3 der Gesamttrieblänge stark zurückschneiden. Das geht. Dann werden im Frühjahr die sogenannten schlafenden Augen geweckt und dann treibt die Pflanze radikal wieder durch. Rhododendron rausnehmen, neues Pflanzloch auskoffern, mit Torf bzw. Substrat und Mutterboden mischen, Hornspäne rein, einpflanzen, das funktioniert. Und bei der Buchenhecke, das war eine Hainbuchenhecke, ist es sehr wohl auch möglich, allerdings sehr aufwendig. Die Pflanze sollte in sich sehr stark um 2/3 der Gesamttrieblänge zurückgeschnitten werden. Und dann sollte man ihn so aus dem Pflanzloch nehmen, wenn es denn möglich ist, dass möglichst viele Wurzeln erhalten bleiben. Das dürfte bei einer stark eingewachsenen, eingewurzelten Hecke nicht unproblematisch sein, könnte aber gelingen. Und Buchen wachsen eigentlich immer wieder gut an. Ich würde es ausprobieren, überhaupt kein Problem. Rhododendron funktioniert, Buchen in der Regel auch.
Okay, aber es klingt irgendwie nach Muskelkater, finde ich.
So ist es. Nachbarn, Freunde, Bekannten fragen und dann mal ran.
Zur Sache @wellenord.de, das ist unsere Mailadresse für Ihre Fragen zum Thema Garten. Und dann können wir die, wenn wir es denn schaffen, und wir versuchen wirklich alles, Sie gleich mit beantworten heute Abend hier in Zur Sache. Sie hören Zur Sache am Sonntagabend. Heute kümmern wir uns um alles, was jetzt und demnächst so im Garten ansteht. Unser Experte im Studio ist Thomas Balster. Und die nächste Frage, Thomas, ist schon eingetrudelt. Anne Fischer aus Kiel würde gerne wissen, kann ich jetzt schon meine unansehnlichen italienischen Waldreben zurückschneiden?
Das geht. Also italienische Waldreben, Clematis viticellas, die blühen am neuen Holz, also am neu gewachsenen Holz, bringen die jedes Jahr ihre tollen Blüten. Und da ist der Rückschnitt jetzt im Februar möglich, auf eine Länge von so um die 30 bis 50 Zentimeter. Mhm. Aber wohlgemerkt, das gilt nur für die sogenannten Neuholzblüher, also für die Viticellas zum Beispiel und die Staudenclematis. Das gilt nicht für die Alt- und Neuholzblüher. Das sind welche, die in der Regel ab Ende Mai blühen, also Sorten und Arten. Die haben Blüten an kurzen Neutrieben relativ früh, rosafarbig zum Beispiel, und danach den Haupttrieb mit weiteren Blüten. Wenn man hier schneidet, dann kann man das im Februar machen, aber nur leicht, trockene Triebe rausnehmen. Und dann gibt's die Altholzblüher, die blühen von April bis Ende Juni am alten, im Vorjahr gewachsenen Holz. Und da ist der Schnitt eigentlich nicht erforderlich, falls man das haben möchte, unmittelbar nach der Blüte. Aber alle neuholzblühenden Clematis, die kann man jetzt auf 30 cm zurückschneiden.
Okay, Schnitttipps haben wir damit schon mal geklärt, aber wir bleiben noch mal bei Clematis, weil sich darum auch die Frage dreht von Maike Paulsen aus Pinneberg. Sie sagt, nach einer Gartensendung mit ihrem Clematis-Tipp habe ich eine Clematis in einer Baumschule in Altenmoor gekauft, bin begeistert von der Sorte Aromatica. Das klingt ja jedenfalls auch schon mal gut. Ja. Haben Sie weitere Tipps, was duftende Staudenclematis anbelangt?
Puh, ja, da gibt's eine ganze Menge, aber ich muss mich erstmal sortieren und gucken, ob mir da welche passenden einfallen. Aber ich glaube schon, da gibt's noch die sogenannte, neben der Aromatica, Heracleifolia Côte d'Azur.
Okay, Côte d'Azur muss man merken.
Heracleifolia Pink Dwarf. Also Côte d'Azur ist blau und duftend, blüht so von Juni, Juli bis in den Oktober, wird 1,50 Meter hoch. Pink Dwarf, rosafarbig, Juli bis September, erreicht eine Wuchshöhe von maximal 1 Meter. Und dann gibt's eine Sorte, die heißt Heracleifolia New Love. Dunkelblau kann man sich gut merken. Blütezeit Juli, ja, ich würde sagen bis September, wird klein bleiben, 30 bis 50 Zentimeter. Also auch für einen Kübel geeignet durchaus. Und dann gibt's noch eine, die heißt Tubulosa Cassandra. Blüht blau, Juli bis September, erreicht eine Wuchshöhe von 1 Meter bis 1,30 Meter. Brauchen alle einen sonnigen Standort, die würde ich empfehlen. Und einfach auch mal die Nase reinhalten, weil die sehr unterschiedlich sind vom Duft. Und das sind welche, die garantiert stark duften und ganz, ganz toll sind.
Okay, na jetzt hat Frau Paulsen die Qual der Wahl.
Gibt bestimmt noch mehr, aber das sind die, die ich jetzt empfehlen könnte.
Schon tüchtig gut. Jetzt wechseln wir mal kurz von Clematis. Es geht jetzt um Rosen. Und da hat Frau Lücke unsere Hotline, die 08096 66 66, angerufen.
Ich hätte gerne eine Frage dazu. Und zwar möchten wir Lavendel und Rosen als eine Kante hinter der Mauer pflanzen. Welche Rosen eignen sich besonders gut, die lang blühen und die auch sehr bienenfreundlich sind? Darauf kommt es uns an. Das hätte ich ganz gerne gewusst.
Jo, nicht ganz einfach, aber es gibt einige so nachblühende Beetrosen bzw. sogenannte Kleinstrauchrosen, die so von August bis Ende September nochmal richtig aufblühen. Und bei denen ist auch der Bienenflug schon immer beobachtet worden. Hierzu ein paar Sorten, beispielsweise Westzeit, Sedana, Marie Curie, Kesselippe, Innocentia, Medio ausgesprochen, Apfelblüte, Lupo, Canzonetta, Sirius, die Gebrüder Grimm. Das sind so die Sorten, die mir jetzt so spontan einfallen. Auch bei den Rosenzüchtern nachfragen, davon haben wir viel in Schleswig-Holstein. Und auch mal einfach gucken so in den Sichtungsgärten, die es gibt. Eine Empfehlung habe ich dazu. Gucken, Gartenbauzentrum, Ellerhub, da sind auch welche aufgepflanzt. Und im Arboretum, im Rosarium in Uetersen. Und da auch mal gucken, welche Sorten einem am ehesten zusagen. Aber das sind so Nachblüher, Beetrosen, Kleinstrauchrosen, die echt schick und unempfindlich sind. Mhm. Übrigens, da noch warten mit dem Schnitt, wenn man sie denn hat. Schnitt erst zur Zeit der Forsythienblüte, ein bisschen später, nicht jetzt schon.
Aber wie toll, dass sich so viele auch um die Bienen und Insekten Gedanken machen inzwischen. Toll. Noch eine Frage, weil es thematisch passt, zum Rosenbeet von Klaus Bartels aus Schleswig. Er schreibt, wir haben ein Rosenbeet neu angelegt. Welche passenden Begleitpflanzen können wir verwenden, außer Lavendel? Den haben wir bereits.
Ja, das passt eigentlich gut als Frage. Eben auch schon, die wollten ja Lavendel pflanzen und jetzt vielleicht ein paar Alternativen. Also was gut geht, ist die Goldgarbe, die Duftnessel, Agastachen, blühen so blau-weiß. Es gibt verschiedene Sorten davon. Astern, Frühjahrs- und Herbstblühenden, Bergminzen, für die hohen Sorten Rittersporne, Prachtkerzen, Storchschnabel, also Geranium, für die mittelhohen und kleineren Sorten, Sonnenbraut, für die hohen Strauch- und Kletterrosen, Taglilien, Salbei, Sonnenhut und Fetthennen. Das sind passende Rosenbegleiter, die man auch beim Staudengärtner in den Gartenzentren sich mal angucken sollte. Es harmoniert gut, abhängig von den jeweils verwendeten Rosen. Es passt und sieht toll aus.
Sie hören zur Sache am Sonntagabend heute mit dem Thema rund um den Garten. Ja, und das können wir kurz halten, denn inzwischen haben sich alle Staus aufgelöst. Die Polizei hat uns nichts gemeldet. Kommen Sie alle gut an Ihr Ziel. Heute Nacht bleibt es bei wenig Wolken am Himmel, also kommt auch kein Regen runter. Und wenn keine Wolken da sind, dann kann es richtig kalt werden. Bis auf 0 Grad geht's runter in Mölln. In List auf Sylt nachts so um die 5 Grad. Morgen wird's dann wieder richtig schön. Die Sonne scheint von früh bis spät bei 8 bis 14 Grad. Wer kann, der sollte so viel wie möglich davon mitnehmen, denn der Wettertrend sieht schon wieder eher nach dem Februar aus, so wie wir ihn kennen. Grau, Dienstag wechselnd bewölkt mit Schauern bei 7 bis 10 Grad, dann auch wieder ein bisschen windiger bis hin zu stürmischen Böen. Mittwoch meistens grau mit etwas Regen, weiter mild mit bis zu 10 Grad. Sie hören zur Sache am Sonntagabend. Zu Gast im Studio weiter unser Gartenexperte Thomas Balster. Und wir haben noch so viele Fragen, die eingetrudelt sind an zur Sache @wellenord.de. Damit legen wir gleich weiter los. Ich bin Michaela Assmann. Sie hören zur Sache auf NDR 1 Welle Nord am Sonntagabend heute mit unserem Gartenexperten Thomas Balster. Und es muss wirklich am Wetter liegen. Es sind noch mehr Mails als normalerweise schon. Wir versuchen so viele wie möglich zu beantworten. Helmut Kriegs aus Kiel hat geschrieben, ich suche noch Pflanzen für den Garten, die von den Schnecken nicht aufgefressen werden und Ziergräser für den Herbst. Fällt Ihnen was ein?
Oha, also schneckenfeste Stauden gibt es so einige, einfach deshalb, weil sie so eine Oberfläche haben, die Schnecken nicht mögen. Die sind entweder borstig oder so auch dickfleischig oder einfach unappetitlich für Schnecken. Stachelnüsschen gehören dazu, die Goldgarbe, der Günsel, Frauenmantel, Gänsekresse. Dann auch noch die Astilbe, die Bergenie, die Heidenelke, der Purpursonnenhut, Alpendistel, Geranium, Storchschnabel, Iberis, Majoran, Phlox, Fetthenne.
Okay, damit kriegt Thymian, man den Garten schon mal voll.
Genau, Thymian und Waldsteinie würden mir noch einfallen. Und was vielleicht auch ganz wichtig ist, immer so einen splittigen Belag dazwischen packen. Gibt ja so ein Granulat, in Anführungsstrichen, das mögen Schnecken überhaupt nicht. Rechtzeitig Schnecken raussuchen ist auch wichtig. Und das sind aber auf jeden Fall schneckenfeste Stauden. Und das andere waren jetzt noch
Ziergräser für den Herbst.
Gräser für den Herbst, da gibt es auch so einige. Das Platt-Ehrengras gehört dazu. Das bekannte Pampasgras, China-Schilfe in Sorten, Pfeifengras, Rutenhirsen und Federborstengräser. Das sind Spätzünder im Beet, die toll aussehen und die man auch übrigens auch wieder zum Teil durch Teilung sehr gut vermehren kann.
Mhm. Annemarie Michaelsen aus Lübeck hat gemeldet, in meinen Staudenbeeten sind viele große und breite Fetthennengewächse. Kann ich diese jetzt umpflanzen und muss ich sie düngen?
Ja, die unempfindlichen Teile kann man jetzt durchaus teilen. Teile, also Stauden, Spaten nehmen. Ja. Genau, Fetthennen ist ja eigentlich so eine Art, also naja, bei Pflanzen darf man es ja sagen. Also Spaten nehmen, durchstechen, am neuen Standort einpflanzen mit ein bisschen Hornspänen und frischem Mutterboden, fertig. Das geht jetzt schon, aber bitte nur die spätblühenden Stauden verwenden, nicht die frühjahrsblühenden, die würden leiden. Fetthenne, Sonnenhut, sowas in der Art ist überhaupt kein Problem und dann kann man wirklich aus einer Pflanze 4 neue machen. Übrigens erhält man dadurch auch die Blühfreudigkeit. Also von daher ist es durchaus sinnvoll, rechtzeitig alle paar Jahre zu teilen. Mhm. Und das kann man durchaus auch jetzt machen, weil man ja schon wieder dann eben am neuen Standort in den frostfreien Boden, den haben wir ja nicht, umpflanzen kann und die unempfindlichen Stauden vertragen das allemal.
Maria Wollweber aus Seretz hat uns eine Mail geschickt. Ich möchte gern Stauden pflanzen, die für den Schnitt, also als Vasenschmuck geeignet sind. Bin Hobbyfloristin und freue mich auf die Vorschläge.
Ach toll, das hört sich gut an. Zumal viele davon auch als Bienenfutterpflanzen wieder geeignet sind. Darum haben wir die eben auch schon mal erwähnt. Die Goldgarbe gehört dazu, die Duftnessel auf jeden Fall auch. Die Astern, die Prachtspiere, Sterndolde, Astrantie, Rittersporn, Federnelke, Edeldistel, Sonnenauge, auch die jetzt blühenden Lenz, die Christrosen kann man für den Schnitt verwenden, Lilien, Pfingstrosen als Staude und auch als Gehölz und die Fetthenne und den Ehrenpreis beispielsweise. Die passen, die sind für den Schnitt gut geeignet und sind tolle Pflanzen für die Vase.
Bei meinen Christrosen sind immer nur so ein paar Blüten dran, die würde ich gar nicht abschneiden.
Nee, aber wenn man so unempfindliche Sorten hat, stehen lassen, dann kann man auch schneiden. Einfach mal ausprobieren.
Okay. Dann hat uns angerufen Margret Ehrmann.
Meine Frage, ich habe eine Dipladenia über den Winter gebracht. Und meine Frage ist jetzt, wie weit muss ich sie, ich habe sie im Herbst schon etwas zurückgeschnitten, die langen die Ranktriebe, und muss ich sie jetzt noch weiter zurückschneiden? Wann muss ich anfangen, sie zu düngen? Das war meine Frage.
Meine Frage ist überhaupt schon mal, was ist eine Dipladenia? Ich kenne mich ja ein bisschen aus, aber das habe ich noch nie gehört.
Dipladenia, oder sie heißt auch Mandevilla und ist eigentlich von Hause aus eine tropische, subtropische, immergrüne Kletterpflanze. Ist in den letzten Jahren wieder so richtig in Mode gekommen.
Ah, dann weiß ich doch, ja.
Genau, so. Viele behaupten ligusterartige, grüne, dunkelgrüne Blätter, lange Rangtriebe und tolle trichterförmige, rosafarbige, weiße und andere Blüten. Glückwunsch, wenn man die durch den Winter gebracht hat. Das sind nämlich echt zickige Pflanzen. Das ist nicht einfach, die zu überwintern. Sie brauchen einen hellen Standort und warm muss es auch sein, relativ warm. Sobald die Wachstumssaison wieder losgeht, die Temperaturen gleichmäßig steigen, das ist in den nächsten Wochen der Fall, bitte gerne mal die Triebe dann noch stärker einkürzen, diese langen Ranktriebe, das fördert auch die Verzweigung. Damit kann man so innerhalb der nächsten 2-3 Wochen beginnen, auch mit dem Düngen, da vielleicht nochmal 2-3 Wochen warten und einen speziellen, nach Möglichkeit, Depotdünger verwenden. Das sind so kunstharz ummantelte Dünger, die abhängig von der Temperatur und Feuchtigkeit so viele Nährstoffe freisetzen, wie die Pflanze gerade braucht. Das ist ideal. Und dann kriegt man das so langsam wieder hin. Bitte langsam auch an die Temperaturen gewöhnen. Erst dann mal rauspflanzen, beziehungsweise rausstellen, nicht pflanzen. Wenn wir gleichmäßig Tagestemperaturen über 12, 15 Grad haben nach Möglichkeit. Ja, und wie gesagt, die Triebe um bis zu 2/3 der Gesamttrieblänge einkürzen. Umso buschiger, kompakter wird die Pflanze. Und nochmals Glückwunsch, dass sie es so weit gebracht hat.
Ich wollte gerade sagen, ich habe meine entsorgt, nachdem ich jetzt weiß, wie sie heißt. Aber die blühen wirklich toll und lange. Also das war super, muss ich schon sagen.
Absolut.
Okay, dann hoffen wir, dass die jetzt auch wieder weiter blüht und kümmern uns gleich noch um mehr Fragen. Zum Beispiel Stichwort Moos im Rasen und Chinaschilf verschimmelt. Das sind nur zwei von vielen Fragen, die wir gleich noch beantworten. Sie hören zur Sache auf NDR1 Welle Nord am Sonntagabend. Wir kümmern uns um Ihre Fragen rund ums Thema Garten. Ute Fröhlich aus Norderstedt hat uns gemailt. Sie möchte gerne wissen, hallo Herr Balzer, viele meiner China-Schilfe sind umgeknickt und verschimmelt. Soll ich sie jetzt oder später schneiden und wie tief?
Wenn Sie jetzt sowieso schon da niederlegen, kann man sie eine Handbreit über den Boden zurückschneiden. Das geht. Abschneiden, dann treiben Sie von unten wieder durch. Wenn sie zu groß sind, können Sie jetzt auch schon geteilt und mit neuem Mutterboden und Hornspänen gemischt, versetzt in ein neues Loch gesetzt werden. Das geht wunderbar, ruhig jetzt schon ran.
Erich Braun möchte gerne wissen, was er gegen das viele Moos in seinem Garten tun kann, also auf dem Rasen, sagen wir mal.
Ganz wenig. Also Moos entwickelt sich in den letzten Tagen und Wochen, war es ja, also jetzt nicht, aber schon feucht. Letzten Sonntag hat es in Strömen gegossen. Mhm. Moos wächst immer dann besonders gut, wenn das Gras noch nicht so gut wächst. Erstmal abwarten, vertikutiert wird erst bzw. aerifiziert zum Frühjahr im April, wenn die Bodentemperaturen hoch genug sind. Dann wird anschließend gut gedüngt mit einem guten Langzeitrasendünger und dann verschwindet irgendwann auch das Moos von ganz alleine. Übrigens, Moos fühlt sich nicht nur auf sauren Böden wohl, auch zum Teil auf alkalischen. Darum bringt es auch oftmals nichts, immer nur Eisensulfat zu streuen, wie viele Menschen das machen. Eine Bodenprobe ist ganz wichtig, erstmal zu gucken, wie ist die Nährstoffversorgung und der Säuregrad des Bodens. Und dementsprechend jetzt erstmal abwarten und die nächsten Maßnahmen so ab April beginnen.
Okay, also jetzt einfach nicht so genau hingucken, wenn es einen stört.
Genau.
Marlies Wiedenhaupt aus Husum schreibt zum Thema Hochbeet. Welche Methode ist die beste, um im zweiten Jahr wieder Nährstoffe in ein Hochbeet zu bekommen, wenn Möhren, Salat, Radieschen und Co. diese im ersten Jahr aufgebraucht haben? Mhm.
Grundsätzlich ist es immer gut, wenn erstmal geerntet wurde, Gründünger reinzubringen, den man ja auch noch spät aussehen kann. Dann kann man auch Hornspäne als organischen Langzeitdünger mit einbringen. Das ist auch eine gute Variante. Und immer die Fruchtfolge und den Wechsel von Pflanzen einhalten. Das bringt auch eine ganze Menge. Zu nur doch einfach reifen Kompost mit einarbeiten. Das bringt auch sehr viel.
Heinz Klaasen aus Pinneberg sagt, meine Sonnenhüte wuchern stark. Ich möchte sie umpflanzen. Ab wann geht das?
Auch das ist jetzt kein Problem, wie eben bei den Fetthennen und den Gräsern. Auch Spaten nehmen jetzt Teil, neu einpflanzen, fertig. Die vertragen das ohne Problem, wurzeln im Frühjahr, Sommer ein. Und dann blühen sie auch zum Sommerherbst wieder.
Mhm. Herr Meinhold aus Kronshagen hat einen Apfelbaum, Ontario heißt der. Mhm. Uralt steht hier noch. Mhm. Und irgendwie hat er jetzt einen Schädling. Er weiß nicht ganz genau, ob es der Holzbock sein könnte und ist scheinbar verzweifelt. Was kann er tun?
Ach je, erstmal rausfinden, was ist es wirklich für ein Tierchen? Alles andere wäre jetzt eine Rätselraterei, die gar nichts bringt. Proben, auch gerne Bilder ans Pflanzenschutzamt senden. Das geht sehr wohl. In Ellerhub Ansprechpartner sind da zum Beispiel meine Kollegin Frau Wilmer, Herr Henkel oder Frau Mester. Und dann kann man anhand der Proben sehen, was ist es wirklich. Und dann gibt es dementsprechend die maßgeschneiderte Antwort. Das würde ich vorschlagen.
Thema Apfelbaum auch bei Martin Lamberts aus Meldorf. Er schreibt, ich bin vor einigen Wochen nach Dithmarschen gezogen. Ich liebe Äpfel. Mein Nachbar erzählte mir von einer alten Obstsorte aus der Gegend. Haben Sie eine Idee? Irgendwann muss es doch mal eine Frage geben, Thomas, auf die du keine Antwort hast.
Aber ich hätte zumindest eine Idee. Es gibt in Dithmarschen eine ganz tolle alte Sorte, die heißt echt Dithmarscher Paradiesapfel. Aha. Die gibt es auch in alten Baumschulen zu kaufen. Die hat rote Streifen auf grünem Grund, diese Sorte. Ist ein würziger Herbstapfel, reif ab September. Würde ich ausprobieren. Ist total klasse. Es gibt mehrere dieser Paradiesäpfel. In Niedersachsen gibt es zum Beispiel den niedersächsischen Plagemanns Paradiesapfel, von einem alten Lehrer dort entdeckt. Tolle Pflanzen, super Sorten. Aber in diesem Fall dürfte es der Dithmarscher Paradiesapfel sein. Und den gibt es auch in Baumschulen zu kaufen. Tolle Sorte, echt empfehlenswert. Schmeckt super.
Ja, Lamberts, ich hoffe, wir konnten da helfen. Und dann hauen wir noch einen raus. Ernst Lass aus Itzehoe schreibt, ich habe einige Weinstöcke zu Hause. Sie sind oft voller Mehltau. Gibt es natürliche Spritzmittel, die helfen?
Ach hey, auch das. Also wichtig ist natürlich auch hier immer beim Wein der Schnitt, weil die Mehltauerreger in den Knospenschuppen überwintern. Da ist der rechtzeitige Schnitt schon mal sehr wichtig. Ansonsten gibt es aber auch wirklich ein Naturpräparat Schwefel. Netzschwefelpräparate, die es von verschiedenen Herstellern gibt, die auch eine Zulassung im Haus- und Kleingartenbereich haben. Wichtig, rechtzeitiger Einsatz dieser Mittel. Schwefel ist ja ansonsten auch ein Dünger, aber eben auch ein Pflanzenschutzmittel. Und das hat eine gute Wirkung gegen Mehltau bei Weinreben und dort auch speziell eine Zulassung im Haus- und Kleingartenbereich.
Das lassen wir jetzt erstmal alles sacken. Ja. Sonntagabend und das war zur Sache mit dem Gartenspezial. 2 Stunden reichen kaum aus, um all Ihre Fragen zu beantworten. Toll, aber dass Sie so viele Mails geschrieben haben, dass Sie angerufen haben, auf unserer Hotline Ihre Fragen hinterlassen haben. Und ich glaube, Thomas Balzer, unser Gartenexperte, das war heute ein ganz schöner Ritt auf der Kanonenkugel. Ne?
Auf jeden Fall, so viel hatten wir, glaube ich, schon seit langer Zeit nicht mehr. Und das zu diesem Zeitpunkt, ich bin begeistert.
Klimawandel lässt grüßen. Ne? Ja. Aber komm, die eine haben wir noch von Christel Loft. Ich möchte gerne wissen, was mache ich, um die vielen Knospen, die an meinen Kamelien Was mache ich mit den vielen Knospen an meinen Kamelien? Wie pflege ich sie richtig? Möchte nicht, dass die Pracht braun wird und abfällt.
Kamelien sind ja jetzt schon am Blühen, echt sehr knospig. Wichtig ist, dass man sie nicht zu sehr dreht, den Standort verändert. Das war echt zu viel heute Abend. Und vor allen Dingen, dass man einfach sie ganz gleichmäßig jetzt von Zugluft und so fernhält, gut düngt mit einem guten Rhododendron-Dünger. Aber auch erst dann, wenn die Temperaturen ausreichend hoch sind. Sie mögen einen halbschattigen Standort. Das ist ganz wichtig. Zu sonnig mögen sie auch nicht. Und dann müssten sie eigentlich gut wachsen und jetzt auch in den Frühjahr reinkommen. Ich denke mal, da kann nichts mehr passieren.
So, und dann beantworten wir noch die Frage von Berit Oldenburg aus Flintbeck. Hallo zusammen, beim letzten Mal gab es hinterher eine Zusammenfassung zum Nachhören und Lesen. Ist das für diesmal auch geplant? Ich würde mich sehr freuen, da ich gerade unterwegs bin und leider nicht mitschreiben kann. Und ich kann sagen, selbst wenn man zu Hause saß, ich glaube, so schnell wie du hier zum Teil die Pflanzennamen auch auf Lateinisch raushaust, da kommt ja kaum einer hinterher. Insofern tatsächlich, es gibt es zum Nachhören auf ndr.de/SH können Sie alles nachlesen, vieles zumindest, und Sie können das im Podcast sich alles nochmal anhören, den gibt es ab morgen. Und ja, vielen Dank an dich, Thomas.
Sehr, sehr gerne.
Viel Spaß nach 8 mit meinem Kollegen Sebastian Pazzani. Ich bin Michaela Assmann, sage Tschüss und wünsche viel Spaß bei allem, was Sie so demnächst im Garten anpacken wollen.
Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Einfach besser informiert.